Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Die Bundesliga-Saison 2025-26 ist beendet und auch in dieser Woche haben wir natürlich ein bisschen was zu besprechen. 34 Spieltage und davon waren 34 wie immer hochinteressant. Schön, dass ihr auch in dieser Woche mit dabei seid und wir darüber reden, was an diesem Sonntag, also gestern, alles so los gewesen ist. Ein bisschen was ist noch passiert, aber wir legen den Fokus heute auf den Abstiegskampf. Das ist ja ganz klar. Es gab noch eine ganz große und wichtige Entscheidung. Und da ging es darum, steigt GWD Minden direkt wieder ab oder muss die HSG Wetzlar nach Ewigkeiten runter in die zweite Liga? Dann sprechen wir über das Champions League Final Four der Frauen. Tatsächlich hat Metz es zum ersten Mal geschafft. Sie haben die Champions League gewonnen und das ausgerechnet in einem Jahr, wo sie nicht zu den Favoriten zählten, sondern vielleicht eher Außenseiter waren. Und dann gibt es noch einen dritten Teil der Sendung, da geht es mal wieder nach Köln. Ich begrüße nochmal Eike Weinberg. Er ist der Geschäftsführer der JSG Köln. Wir sprechen über Nachwuchshandball und das hat sich dort alles am Standort in Köln sehr, sehr gut entwickelt. Aber das spielt jetzt alles gar keine Rolle, denn ich sage erstmal hallo und herzlich willkommen an Sebastian Köbel vom Mindener Tageblatt. Hallo Sebastian.
Ja, hallo Sascha.
Tja, ich habe dich gestern angerufen und gefragt, wie sieht's aus? Wir sprechen nämlich am Sonntagabend miteinander. Können wir plaudern nach der Partie in Leipzig? Dann hast du gesagt, ja, natürlich, das können wir machen. Und dann habe ich auch schon ein paar Stimmen, weil du nicht vor Ort warst tatsächlich, aber das alles ja über die Saison sehr, sehr intensiv begleitet hast. Nun muss GWD Minden runter. Mit einem Tor haben sie in Leipzig verloren. Der letzte Wurf von rechts außen, zugegebenermaßen aus einem sehr, sehr spitzen Winkel, ging an den Pfosten. Trifft es das, wenn ich sage, es ist ein bisschen symptomatisch gewesen, vielleicht für dieses Spiel, vielleicht auch für die Saison von GWD Minden?
Ja, das kann man schon so sagen. Vielleicht ist auch dieses ganze Spiel und sein Verlauf symptomatisch gewesen für die Saison. Eine Mannschaft, die ja viele Rückschläge hatte, die verarbeitet hat, dann doch wieder zurückgekommen ist, in Leipzig ja immerhin nach 6 Tore Rückstand beim 12-18, sich dann diese Chance erarbeitet, quasi den Klassenerhalt in der eigenen Hand zu haben. Ja, und dann am Ende mit so einem bitteren Schlussakkord quasi ihn aus den Händen gleiten zu lassen. Das passt so ein bisschen zu dem, was GWD in dieser Saison gezeigt hat. Im Negativen, aber eben auch im Positiven, das muss man ganz klar so sagen. Denn dass sie so spät noch die Chance oder am letzten Spieltag überhaupt dieses Endspiel haben. Das war immer das große Ziel. Das haben sie jetzt verpasst, aber ich glaube, was man mitnehmen kann, wenn man es positiv sehen will, sie können in dieser Liga mithalten und am Ende ist es wirklich an der kleinsten Kleinigkeit gescheitert, nämlich an irgendwie 2-3 Zentimetern, die aus einem Pfostenwurf ein Tor machen.
Ja, es war äußerst eng. Allerdings müssen wir auch ein bisschen detaillierter über dieses Spiel sprechen. Leipzig kam gut aus den Startlöchern, dann ist GWD ins Spiel gekommen und hat die Führung sogar auch übernommen. Aber dann hast du ja auch angesprochen, ne? Irgendwann stand es 18-12 für Leipzig. Und da hatte ich ehrlich gesagt schon das Gefühl, das wird heute gar nichts mehr werden. Und das muss man GWD lassen. Sie haben es dann geschafft, sich wieder komplett reinzukämpfen. Was mir aber das gesamte Spiel über gefehlt hat, waren ausreichend Lösungen gegen die Leipziger Defensive aus dem Rückraum, auch mal aus der Ferndistanz vielleicht das ein oder andere Tor zu erzielen. Mir geht es da nicht darum, dass sie ballern ohne Ende, aber das hat im Prinzip dann auch dafür gesorgt, dass sie in den letzten Minuten große Probleme hatten, Tore zu erzielen.
Also gerade das Angriffsspiel im Rückraum war sicherlich der Schlüssel eben zu dieser Niederlage. Wenn man sich das mal anguckt, sie haben, glaube ich, irgendeine Wurfquote von nicht mal 30% aus dem Rückraum. Also alle Rückraumspieler, ob das nun Distanzwürfe oder auch Durchbrüche sind, das ist natürlich erschreckend wenig. Und es ist wie so oft in dieser Saison, bei GWD muss alles passen, um für Punkte in Frage zu kommen. Manchmal reicht es auch, wenn fast alles passt. Und dieses Mal hat gerade im Rückraum zu wenig gepasst. Wenn man mal guckt, Ian Weber mit tollem Kampf wie immer und am Ende auch in der Spielsteuerung sicherlich ein wichtiger Faktor. Trotzdem ein Tor von 6 Versuchen, das ist natürlich zu wenig. Insgesamt aus dem Rückraum richtig performt hat eigentlich nur Niklas Heidkamp mit einer wirklich ganz guten Wurfquote und auch wichtigen Toren. Und das ist kurioserweise einer der Spieler oder der einzige Spieler eigentlich, dessen Vertrag sie nicht verlängern. Das zeigt schon so ein bisschen ja das Dilemma des heutigen Spiels. Und auch insgesamt war die Wurfquote einfach zu schlecht. Da kommen sie gerade mal so über 50%. Das ist natürlich zu wenig, um ein Spiel zu gewinnen. Und dann wiederum zeigt das eben dann doch diese Kampfkraft dieser Mannschaft, dass sie doch noch eben diese Chance ganz spät haben, dieses Spiel zumindest mit einem Erfolgserlebnis, nämlich mit einem Punkt abzuschließen. Aber am Ende, glaube ich, haben sie es dann heute tatsächlich im Angriff verloren.
Das glaube ich auch. Und wenn wir es auf die gesamte Saison übertragen sozusagen, haben sie es wahrscheinlich auch da im Angriff verloren. Weil wenn man sich die nackte Bilanz mal ansieht, 942 Treffer haben sie erzielt. Übrigens exakt genauso viele wie der SCDFK Leipzig. Nur eine Mannschaft hat weniger Tore gemacht. Der HC Erlangen mit 936 Toren. Das ist ja dann auch nur ein kleines Müh bei 6 Treffern Unterschied. Aber das war im Endeffekt immer schon das Dilemma. Natürlich, sie haben auch die schlechteste Tordifferenz der Liga. Sie haben die meisten Gegentore geschluckt. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Aber wenn du einzelne Spiele gewinnen musst oder willst, wie eben das an diesem Sonntagnachmittag, da muss die Offensive funktionieren. Ja, es wird immer wieder gesagt, über die Defensive funktioniert das. Wenn du dich aber vorne immer so schwer tust, wie GWD Minden das oft gemacht hat, dann gewinnst du die einzelnen Partien auch nicht.
Ja, ganz genau. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt. Sie brauchen einfach unglaublich viel Kraft, um überhaupt Tore zu erzielen. Wenn man sich das anschaut, das ist immer wieder dieses Anrennen gegen die Abwehr, versuchen irgendwie eine Lücke zu reißen, also oft mehr zu reißen, als sie zu erspielen. Man sieht das auch daran, auch heute wieder, dass sie kaum einmal so die Außen einbinden im Angriff, auch wieder nur 2 Tore vom Kreis über einen wirklich guten Kreisläufer wie Bergner, ich glaube 1 dann noch von Astrup, also 3 vom Kreis und von den Außen. Das ist auch alles an einer Hand abzuzählen. Da läuft einfach zu viel über den Rückraum durch die Mitte. Das ist ein bisschen auch gewollt, dass GWD eben lange anrennt, den Gegner mürbe spielt, auch immer lange Angriffe spielt, um dann eben auf den letzten Metern doch noch irgendwie die Lücke zu finden, wenn der Gegner eben schon glaubt, wir haben den Ball fast gewonnen. Aber man muss auch sagen, in den wichtigen Spielen, und es war nicht nur heute ein wichtiges Spiel, sondern es gab ja auch diese Heimspielserie gegen Wetzlar, Hamburg und Eisenach. Das waren 3 Heimspiele in Folge, die sie alle verloren haben und in denen sie dann wahrscheinlich auch unterm Strich den Klassenerhalt haben liegen gelassen. Und das ist eigentlich in allen ähnlich gelaufen. Sie haben immer sehr, sehr viel Aufwand betreiben müssen, um Tore zu erzielen. Dem Gegner ist das gefühlt immer leichter gefallen. Ja, und das ist jetzt vielleicht heute so ein bisschen die bittere Quittung.
Du hast jetzt gesagt, das ist auch gewollt, so zu spielen. Ist vielleicht dann der Handball von Aaron Zirke ein bisschen zu eindimensional oder ist der Kader nicht gut genug? Ich meine, da gab es ja auch einen Spieler wie Alexander Weck, der lange gefehlt hat, ein wichtiger Akteur für diese Mannschaft. Wie ordnest du das ein?
Tja, das ist, finde ich, immer an unserer Stelle, so als Beobachter des Ganzen, finde ich das immer unglaublich schwer. Ich bin ein Handball-Fan und Beobachter. Ich bin aber kein Experte. Also ich bin kein Trainer. Ich bin taktisch, spieltechnisch bin ich einfach nicht so weit, dass ich das jetzt fachlich gut beurteilen könnte. Ich sehe nur, was man so ein bisschen aus der Sicht eines Fans sieht. Und ja, das ist sehr, sehr mühsam, manchmal sich das auch anzuschauen. Es hat aber ja auch Situationen, es gibt genug Situationen in dieser Saison, wo genau dieses Spiel eben auch funktioniert hat. Es ist schwer zu sagen, ob man jetzt da gleich den Stab über der Taktik oder dem Ansatz des Trainers brechen sollte. Vielleicht muss GWD sich tatsächlich so ein paar mehr Alternativen erarbeiten im Angriffsspiel. Vielleicht haben sie diese Alternativen aber auch und schaffen es aber nicht, sie unter Druck anzuwenden. Das kann ich immer ganz schlecht beurteilen. Was ich aber beurteilen kann, ist, was wirklich klar zu sehen ist, die Mannschaft hat immer dann performt und ihre Leistung gebracht, wenn sie so ein bisschen aus ihrer Außenseiterrolle kam. Sobald sie was zu verlieren hatten, haben sie sich schwer getan. Und vielleicht ist das dann auch so ein bisschen eine mentale Sache.
Ja, ich meine, man muss nur mal überlegen. Sie haben jetzt im Spiel davor den THW Kiel in eigener Halle geschlagen. Das ist alles andere als auch historisch selbstverständlich für GWD Minden. Und ja, da hatten sie eigentlich nichts zu verlieren. Auch wenn viele im Vorfeld daran geglaubt haben, dass dieser THW Kiel, so wie er aktuell spielt und aufgestellt ist, für GWD ein paar Tage auch nach dem Final Four in der European League zu schlagen war. Und so ist es dann auch gekommen. Aber du hast natürlich recht. Ja, jetzt alles zu verteufeln, was da los war, das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Und es kommt ja noch dazu, dass in dieser Situation natürlich, wenn es so spitz auf Knopf ist, vielleicht auch mal der ein oder andere Fehler passiert. Es ist aber schon kurios, ich weiß nicht, wie du das siehst, Niklas Heidkamp, hast du eben gesagt, das ist der einzige im Rückraum, der heute, ich sag mal, im Ansatz seine Leistung gebracht hat und ist genau der Spieler, der den Verein verlässt, aber er verlässt ihn ja auch deswegen, weil er sich nie so entwickelt hat, wie man das vielleicht von ihm gehofft hat, als man ihn verpflichtet hat. Und daher stellt sich für mich die Frage, und ich bin gespannt, wie du das siehst, GWD ist vor einem Jahr, ich sag mal, ja auch so ein bisschen zufällig aufgestiegen. Das war nicht so richtig geplant. Man wollte oben mitspielen, sich stabilisieren nach einer davor relativ schweren Saison. Wenn man jetzt mal zurückblickt, dieses eine Jahr, glücklich am letzten Spieltag aufgestiegen. Ja, da passte dann ergebnistechnisch ja auch alles und man hat es gar nicht mehr immer in der eigenen Hand gehabt. Und jetzt an diesem letzten Spieltag überhaupt noch die Chance gehabt zu haben, die Klasse zu erhalten, haben Sie nicht die Erwartungen dann mehr oder weniger erfüllt?
Also Sie haben die Erwartung zumindest nicht enttäuscht. Vielleicht kann man das mal so sagen. Denn man darf ja auch immer nicht vergessen, woher kommen die eigentlich? Vor 2 Jahren sind sie froh gewesen, dass sie überhaupt in der 2. Liga geblieben sind. Am Ende souverän und deutlich, aber doch nach einem sehr, sehr großen Zittermoment, so rund um Weihnachten so und bis dann zum Wiederbeginn im Februar. Also damals ja überhaupt erst diese Existenz gesichert als Profi-Handballstandort, kann man fast sagen. Dann ein Jahr später dieser genauso überraschende und auch sensationelle Aufstieg irgendwie auf den letzten Drücker, Fernduell, wo dann alle vorm Fernseher noch standen und das Parallelspiel verfolgt haben. Und letzten Endes ja eigentlich mit genau der gleichen Mannschaft, die sich auch entwickelt hat in dieser Saison, das muss man ganz klar so sagen, die sicherlich auch an ihre Grenzen gestoßen ist, die, das passt jetzt vielleicht nicht ein bisschen zu dem, was ich vorher eben gesagt habe, aber die ganz, ganz viel mit Mentalität gemacht hat in dieser Saison, der dann aber vielleicht an den entscheidenden Stellen doch die Qualität gefehlt hat, gerade in der Breite. Das hat man immer dann gesehen, wenn eben Leute ausgefallen sind, wie ein Tom Bergner zum Beispiel am Kreis, wie ein Alex Weck, der sehr, sehr viel Ausfallzeiten in dieser Saison hatte und eigentlich nie der Weck war, der in der vergangenen Saison ja noch, ich glaube, der zweitbeste Spieler der 2. Liga war. Also der hat GWD schmerzlich gefehlt und es sind dann wirklich diese Kleinigkeiten, die bei einer Mannschaft wie GWD passen müssen und die jetzt am Ende vielleicht dann eben nicht gepasst haben.
Es kommt ja auch noch dazu, man hat einige Spiele zu Saisonbeginn auch nicht in der eigentlichen Halle spielen können. Wir haben da zuletzt ja auch schon drüber gesprochen. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass damit nochmal so ein bisschen neuer Schwung in die Mannschaft, in den Verein, in das Umfeld gekommen ist, weil natürlich auch die Zuschauerzahl automatisch höher gewesen ist. War das auch dein Eindruck? Also eine komplette Saison in der Kamperhalle in Minden hätte vielleicht dann gereicht?
Das ist schwer zu sagen. Also erstmal von der Zuschauerseite her, ja, auf jeden Fall. Das hätte jetzt der Geschäftsführer Nils Torbrügger auch nochmal nach dem letzten Heimspiel gegen Kiel gesagt und großer Dank an die Fans gerichtet. Die hatten eine Auslastung in der Kamperhalle von 96%. Das ist auch in der Historie von GWD Wahnsinn. Also das haben die, bevor dieser ganze Umbau- und Sanierungsthema in der Kamperhalle aufgekommen ist, das haben die nie gehabt und ist sicherlich auch über dem, was sie so kalkuliert haben. Also zuschauermäßig sicherlich. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Statistik von GWD seit Rückkehr in die Kamperhalle gar nicht mal so dolle ist. Das Heimspiel gegen Kiel, jetzt das allerletzte dieser Saison, war tatsächlich der erste Sieg überhaupt in der Kamperhalle. Davor gab es Unentschieden gegen den BHC. Ziemlich unglücklich damals. Und ich meine davor gegen Stuttgart. Also das sind 4 Punkte nur, die sie in dieser Halle geholt haben. Und in Lübbecke, in ihrer Ausweichhalle, haben sie punktemäßig besser ausgesehen.
Ja, ist natürlich kurios. Es hat ja dann auch aber immer was mit dem Spielplan vielleicht auch zu tun, mit der Form in dem Moment. Aber es war irgendwie so ein Gefühl, ja, dass da, ich will nicht sagen, eine Euphorie wieder zurückgekehrt ist. Aber wenn du sagst, eine Auslastung von 96%, das ist natürlich schon phänomenal. Jetzt geht's also direkt wieder runter in die 2. Liga. Ich will jetzt nicht davon sprechen, dass die 1. Liga diese eine Saison jetzt in der höchsten Spielklasse ein Betriebsunfall im positiven Sinne war. Aber ist nicht GWD Minden genau das ein Verein, aktuell zumindest, der, ich sage mal, Top 6 der 2. Liga?
Also aktuell ist GWD, glaube ich, ein Verein, der so ein bisschen zwischen den Ligen hängt. Und das sind sie auch schon fast traditionell, muss man sagen. Es ist jetzt ja, glaube ich, der 6. Abstieg aus der Bundesliga. Und es geht ja eigentlich schon, wenn man so die letzten 20 Jahre betrachtet, immer mal wieder rauf und immer mal wieder runter. Sie sind sicherlich in der 2. Liga-Saison als Aufsteiger sowieso, aber auch von der ganzen Kaderstruktur her ein Team, was zur Spitzengruppe gezählt werden muss. Man muss jetzt wahrscheinlich abwarten, wie gehen sie mit dieser Enttäuschung um. das kann ja durchaus was mit einer Mannschaft machen. Entweder entwickeln sie so eine Jetzt-erst-Recht-Haltung oder aber das wirft sie doch ein bisschen zurück. Ich glaube, dass sie in diesem Bundesliga-Jahr das Gute, das Positive mitnehmen müssen, nämlich, dass sie als Mannschaft gewachsen sind. Und man darf ja auch nicht vergessen, da wurden nach dem Spiel gegen Kiel, ich glaube, 4 Spieler verabschiedet, aber wirklich nur 2 aus dem Profikader, nämlich Niklas Heidkamp und Tom Bergner. Das heißt, die Mannschaft bleibt zum Großteil zusammen. Vor dem Kiel-Spiel wurde erst die Verlängerung mit Alex Weck verkündet bis 2029. Also die Perspektive ist gut. Und im Handball ist es ja auch immer ganz wichtig, dass man lange zusammen spielt, dass sich diese kleinen Automatismen einschleifen. Diesbezüglich ist GWD, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, dass sie den Kern ihrer Mannschaft, den Kern ihres Spiels, ihrer Spielidee vielleicht auch so zusammenhalten. Und Nils Thorbrügge hat so in seiner ersten Reaktion ja sehr deutliche Worte gewählt und hat gesagt, Ziel ist es jetzt, die Krone zu richten und nächstes Jahr zurückzukommen. Also die Vorgabe, die ist ziemlich klar. Ob das dann auch noch die für Montag angekündigte Analyse, ob dieser Satz die dann auch noch so übersteht, müssen wir mal schauen. Aber Fakt ist, sie verlieren personell im Prinzip fast nichts und sie haben ja etwas, woran sie anknüpfen können. Und sie müssen nicht bei Null anfangen. Wenn ich zum Beispiel sehe, im Gegenzug, dass ein Verein wie Leipzig jetzt gestern 9 Spieler da verabschiedet hat.
Ja, das ist schon massig. Also auf jeden Fall. Und trotzdem haben die auch immer noch ordentlich Qualität. Du hast aber natürlich recht, um auch schnell wieder in dieser zweiten Liga anzukommen, wo es physisch richtig hart zur Sache geht, um direkt wieder da zu sein, ist es natürlich ein richtiger Vorteil, wenn du so eingespielt bist. Klar, Bergner war ein extrem wichtiger Mann am Kreis. Heidkamp, über seine Rolle haben wir eben gesprochen. Aber nur 2 neue Spieler dann sozusagen integrieren zu müssen, das ist sicherlich kein Nachteil den anderen Mannschaften gegenüber. Und wenn wir mal schauen, Sebastian, die beiden mit Abstand besten Mannschaften der zweiten Liga, nämlich Balingen und Bietigheim, sind aufgestiegen. Der dritte, Elf Florenz, hatte schon 18 Minuspunkte und dahinter Potsdam, Hagen und so weiter, alle 22 Minuspunkte oder noch mehr. Das heißt, GWD hat auf jeden Fall gute Chancen, da direkt wieder hochzugehen.
Ja, das denke ich auch. Also klar, dieses Projekt in Dresden, die sind schon sehr ambitioniert, auf die muss man sicherlich achten. Aber ich glaube, mit Leipzig und GWD hat man da schon auch 2 klare Mitfavoriten auf den Aufstieg jetzt wieder. Es ist ein bisschen bedauerlich für GWD, weil ich glaube, nächste Saison mit den Aufsteigern Balingen und Bietigheim hätte man in der ersten Liga wahrscheinlich auch durchaus gute Chancen gehabt, 2 Mannschaften hinter sich zu lassen. Nichtsdestotrotz, der Vorteil von GWD ist ganz einfach, wie ich ja vorhin auch schon mal sagte, sie haben diese Mannschaft vor 2 Jahren mehr oder weniger nochmal komplett neu zusammengebaut und haben damals ja Spieler geholt, die Zweitliga-Erfahrung haben und sind eben mit dieser Truppe dann so überraschend aufgestiegen. Das heißt, die zweite Liga ist GWD nicht fremd. Nicht nur, weil sie da bis vor 2 Jahren gespielt haben, sondern eben auch, weil sie Spieler geholt haben, die sich in dieser Klasse schon auskannten. Das heißt, das ist kein Neuland für sie. Der Handball ist ein bisschen anders, der da gespielt wird. Das trifft GWD aber nicht unvorbereitet. Also sie wissen ganz genau, was da jetzt gefordert ist in dieser zweiten Liga. Und sie werden dafür ihr Spiel wieder ein bisschen umstellen müssen, glaube ich. Da reicht es eben nicht, auf diese Außenseiterrolle zu setzen. Aber das kann ja auch positiv sein, dass es sie wieder spieltaktisch ein bisschen voranbringt.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, wie du das gesagt hast, in der kommenden Saison wären die Chancen nicht schlecht gewesen, in der Liga zu bleiben, eben mit diesen Aufsteigern, die dann meist nicht die Qualität haben. Aber wir haben ja auch nicht gedacht, dass Leipzig runtergeht. Wir haben wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass Wetzlar bis zur letzten Sekunde zittern muss. Und das Interessante ist, der BHC hat zu Hause Göppingen geschlagen. Die sind jetzt tatsächlich in der Tabelle sogar noch an Eisenach vorbei. Die sind als Aufsteiger und sie waren aber auch der klare Aufsteiger in der zweiten Liga, sollten wir nicht vergessen, haben ja in der Rückrunde der vergangenen Saison alle Spiele gewonnen, als 13. ins Ziel gekommen. Also das ist aller Ehren wert. Dazu noch die Pokalfinalteilnahme und damit auch jetzt endgültig gesichert die Europapokalteilnahme, die erste der Vereinsgeschichte. Und interessant, ihr werdet es mitbekommen haben, der TBV Lemgo Lippe hat beim THW Kiel gewonnen. Und das bedeutet, Lemgo beendet die Saison auf Platz 5. Kiel rutscht auf Platz 6 ab. 26 Minuspunkte, das ist ewig her. Über 20 Jahre, dass Kiel mal so viele Minuspunkte hatte. Es gab ein wie ich finde, doch sehr interessantes Interview von Viktor Szilágyi nach der Partie bei Dein. Das solltet ihr euch vielleicht mal ansehen. Da war ich dann doch ein bisschen überrascht von der einen oder anderen Aussage. Der war schon wieder voll im Kampfmodus für die neue Spielzeit. Aber ich denke, beim THW gibt es eine Menge aufzuarbeiten. Und wir haben das ja in den vergangenen Wochen auch intensiv besprochen. Auf Platz 4 ins Ziel gekommen ist der VfL Gummersbach. Aller Ehren wert. Fantastisch, wie die aufgetreten sind in dieser Saison und in den vergangenen Wochen ja auch ohne Julian Köster. Das sollten wir nicht vergessen, mit einem ganz, ganz wichtigen Spieler. Und verzeiht es mir, wenn ich jetzt nicht komplett in die Analyse gehe, was den Rückblick auf diese Saison angeht. Vielleicht wird das in der kommenden Ausgabe dann nochmal der Fall sein, nach dem Final Four in der Champions League. Sebastian, erstmal vielen, vielen Dank, dass du mir innerhalb der letzten Wochen gleich zweimal zur Verfügung gestanden hast. Das ist ja gar nicht so lange her. Mitte Mai war das, da haben wir ein bisschen vorausgeschaut auf das, was vielleicht noch passieren könnte. Beinahe hätte es gereicht für GWD Minden. Wir machen jetzt aber eine erste Pause und bevor ich das vergesse, ich habe eben gesagt, ich spreche mit Björn Parzen natürlich über das Champions League Final Four bei den Frauen, aber wir schauen auch ein bisschen voraus auf das, was in Köln am kommenden Wochenende passieren wird. Also kurzes Durchatmen und wir sind sofort zurück. So, liebe Leute, wir befinden uns direkt im nächsten Gespräch und das mit einem Kollegen, der natürlich keine Party auslässt. Anders kann ich nicht sagen und deswegen ist er gerade mal raus aus der Kneipe, Zitat. Ja, und auf der Straße in Budapest ist auch noch jede Menge los. Ich begrüße mit sehr viel Freude Björn Parzen. Hallo Björn.
Hallo Sascha, das hört sich ja an, als ob ich das größte Party-Animal der Welt bin. Das bin ich nicht. Ich muss nur irgendwie meine Zeit rumkriegen bis zu meinem Flug um 5.30 Uhr nach Frankfurt.
Jetzt muss ich aber mal fragen, einen früheren Flug konntest du nicht buchen?
Ne, das ist der erste, der in Budapest weggeht.
Ja, okay, alles klar. Hätten wir das auch geklärt. Wir sprechen jetzt über ein sensationelles Final Four. Kann ich nicht anders sagen. Mir hat es sehr viel Freude bereitet, aus ganz vielen Gründen, ja, weil wir tolle Spiele gesehen haben. Aber lass uns mal kurz mit dem Halbfinale natürlich anfangen. Also es gab zwei, wie immer, ist ja klar, und vor allem auch zwei, die äußerst interessant waren. Zunächst mal haben wir ja in der vergangenen Woche darüber gesprochen, dass eigentlich alles für Cezeme Bukarest spricht. Sie waren besser in Form, sie haben einen richtig guten Rhythmus gefunden, international. Und dazu kam, dass Metz in der heimischen Liga den Titel an Brest verloren hat und so weiter und so fort. Und dann gewinnt tatsächlich Metz und zwar relativ souverän. Ich hatte irgendwie so nach einer Viertelstunde das Gefühl, da kann gar nichts anbrennen heute. Die waren so schnell, die waren so beweglich. Johanna Bunzen hat wirklich alles gehalten, 17 Paraden am Ende. Und vor allem, sie ist enorm viel Risiko gegangen mit ihren langen Tempo-Gegenstoßpässen. Und ich glaube, das hat Cezeme komplett den Zahn gezogen, weil das nicht so eine schnelle Mannschaft ist. Und das raubt ihr natürlich dann auch viel Energie.
Also, als erstes müssen wir natürlich sagen, Metz ist zum fünften Mal da, ist viermal im Halbfinale gescheitert und war eigentlich auch der Kandidat, um das im fünften Mal zu machen. Wobei, es ist endlich mal gelungen, dass Emmanuel Mayonnaise seine Mannschaft ins Finale gebracht hat. Ich gebe dir recht, der entscheidende Faktor war wirklich Bunzen und nicht nur mit den langen Bällen nach vorne, sondern ich glaube, sie hat auch 3 oder 4 Tore gemacht. Und dadurch war Bunzen, die ja im vergangenen Jahr noch in Ludwigsburg gespielt hat, wirklich die überragende Kraft dabei. Was man bei Bukarest gesehen hat, ist, sie waren sehr schnell geknickt. Man hat ihnen angemerkt, sie haben sich sehr früh, ich glaube schon zur Halbzeit, mit der Niederlage abgefunden gehabt. Und vielleicht war der Respekt zu groß. Sie waren 8 Jahre nicht mehr dabei. Und jetzt sind sie wieder da. Und Bojana Popovic hätte ja die erste werden können. Die erste Frau, die Champions League als Spielerin und Trainerin gewinnt. Und vielleicht war auch dieser ganze mediale Druck in Rumänien sehr groß. Es waren über 20 rumänische Journalisten, zahlreiche Fernsehteams da. Und die haben nur eines erwartet, nämlich den Sieg von CSM. Und ja, man hat dann auch gemerkt, die Mannschaft wirkte deutlich müder als Metz. Metz war auf dem Punkt fit. Und Bukarest hatte einen sehr starken Mittelblock mit Pintea und Jaukovic zwar. Aber das Umschaltspiel nach vorne und speziell dann auch nach hinten, wenn Metz dann wirklich Tempo aufgelegt hat, zum Beispiel mit Chloe Valentini auf Außen, da kamen sie einfach nicht zurück. Und am Anfang hatte Eriksson, die Torfrau von Bukarest, nur einige gehalten. Dann kam zwar Moreski mal rein und wieder Eriksson. Aber das Torwartduell ging ganz, ganz klar an Metz. Und die haben sich nachher nicht mehr nehmen lassen. Sie haben also die zweite Halbzeit komplett dominiert. Und ich würde mal sagen, spätestens nach 40 Minuten war klar, wer diese Partie gewinnt.
Das denke ich auch. Also in der zweiten Hälfte hat Metz eigentlich gar nichts mehr anbrennen lassen. Und wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass natürlich diese Geschwindigkeit, ja, ein ganz, ganz großer Faktor war von Metz. Und ich hatte immer wieder den Eindruck, dass diese großen, kräftigen Spieler von Chesime natürlich auch jede Menge Qualität haben, aber dass sie auch teilweise nicht beweglich genug waren in der Defensive.
Genau, das ist der Punkt. Die haben zwar gestanden in der Mitte wie rumänische Eiche oder wie man dann sagt, aber wenn entweder über außen dann einiges kam, speziell Valentini oder über den Kreis Sarah Buktit, über die reden wir gleich mit Sicherheit auch noch, da kamen sie einfach nicht nach. Und Metz hat das wirklich taktisch herausragend gemacht. Sie wussten genau, was sie spielen mussten. Sie hatten immer die Antwort darauf, was im Endeffekt vonnöten war. Sie haben mal mit Gegenstößen gespielt, dann haben sie auch mit Kira Axnea aus dem Rückraum eine wirklich starke Werferin gehabt. Und wie du sagst, sie haben zweite Halbzeit überhaupt nichts mehr anbrennen lassen.
Weil ich deine kostbare Zeit lieber nutzen möchte, um über das Endspiel zu reden, blicken wir nur ganz kurz auch auf das zweite Halbfinale, beziehungsweise natürlich auch auf das zweite Halbfinale, aber nicht ganz so ausführlich mehr auf das erste, beziehungsweise wir kommen zum zweiten Halbfinale. Da fand ich, es war ein ruppiges Spiel, also eine extreme Härte war da drin. Und in der Anfangsphase hatte ich das Gefühl, dass Brest schon auch mithalten kann. Ich meine, es war am Ende ein Tor, was den Unterschied gemacht hat. Aber was sie das ganze Spiel über verfolgt hat, das waren die technischen Fehler. 21 waren es am Ende. Und dass du dann tatsächlich mit dem letzten Angriff der regulären Spielzeit noch eventuell das Tor zur Verlängerung erzwingen kannst, sagt ja dann auch schon ein bisschen was über die Leistung des Gegners aus. Annika Lott hat ein tolles Spiel gemacht, aber auch sie hatte 3 technische Fehler in den ersten 15 Minuten. Und für mich war das der Killer für Brest, weil die hatten die Gelegenheit.
Also, wir müssen erstmal sagen, da spielte Brest gegen Jörg, gegen den Titelverteidiger, gegen den Rekordsieger und den großen Favoriten. Und ich sehe es ein bisschen anders, Sascha, weil Brest hatte gerade in der zweiten Hälfte das Spiel fast dominiert. Am Ende brachten sie die technischen Fehler und speziell der Fakt, dass sie in den letzten 5 Minuten überhaupt kein Tor mehr gemacht haben, um den Sieg. Sie hätten Gür schlagen können. Und Annika Lott, du hast ja angesprochen, 6 Tore gemacht, davon 5 in der zweiten Hälfte, 3 Anspiele dazu. Sie macht ein ganz wichtiges Tor zum 29-28, hat wirklich stark gespielt. Wer eben etwas enttäuschte war, die sonst überragende Spielerin mit Anna Viakirova, weil die hat sehr viele Fahrkarten geschossen. Das Problem von Brest war, sie kriegen eine sehr frühe rote Karte gegen Ondono, nur absolut berechtigte. Und nach 50 Minuten ungefähr ist Yvette Brosch, die heute Pataki oder irgend sowas heißt, kriegt auch noch eine rote Karte. Das heißt, sie mussten die letzten 10 Minuten ohne Kreisläufer spielen. Und zwischendrin hat auch noch, wie du korrekt sagst, mit einer gewissen Härte, Bruno de Paula auch noch rot bekommen. Das war wirklich ein hartes Spiel. Aber Brest hätte es eigentlich verdient gehabt, Gür schon im Halbfinale zu schlagen. Aber sie haben sich nachher selber um den Erfolg gebracht, weil sie in den letzten 5 Minuten wirklich viel zu hektisch, viel zu nervös und vielleicht auch ein bisschen viel Respekt hatten, als sie gemerkt haben, ups, wir können ja doch ins Finale kommen. Und da hat sich eben dann die Erfahrung von Gür bezahlt gemacht. Ich fand, es war ein dramatisches Spiel, kein hochklassiges Spiel, aber man muss halt eben sagen, Gür macht die letzten 2 Tore und zieht dann etwas glücklich, wie ich denke, ins Finale ein.
Sie heißt mittlerweile Yvette Petrachi, für alle, die nicht ganz sicher sind, wie sie denn nun heißt. Aber ja, du hast natürlich recht, Brest hat in der zweiten Hälfte das Spiel dominiert. Aber ich muss nochmal auf einen ganz konkreten technischen Fehler zu sprechen kommen, weil du ja auch angesprochen hast, die letzten 5 Minuten hat Brest kein einziges Tor mehr gemacht. Und da gab es eine Situation, Brest führt noch mit einem 30-29, Meline Nocandi, eine ganz erfahrene Spielerin, tippt sich an der Mittellinie ohne irgendeine Gegenspielerin in der Nähe auf den Fuß und dadurch verliert Brest den Ball. Das wäre die Chance gewesen, mit 2 in Führung zu gehen und dann wären sie ins Finale gekommen.
Genau dieser Fehler war entscheidend, gebe ich dir absolut recht. Also sowas passiert in der Bezirksoberliga vielleicht, aber das sollte nicht in einem Champions-League-Halbfinale passieren. Und genau das war der Fehler, woran Brest nachher zerbrochen ist dann. Also sie kriegen dann den Ausgleich und kriegen dann, ich glaube, 17 oder 20 Sekunden vor Schluss, kriegen sie den Führungstreffer von Gür. Viakirova hat die letzte Chance, vergibt die und damit war es aus. Aber wirklich sich den Ball selber auf den Fuß zu prellen, jeder, der Handball spielt, weiß, wie selten sowas überhaupt in einer gesamten Karriere passiert. Und wenn das in einem Champions-League-Halbfinale eine Minute vor Schluss passiert oder 2, ist das bitter bis dramatisch.
Und so am Ende der Versuch, nochmal irgendwie den Ausgleich zu erzielen, dann auch verpufft. Anna Viakireva, du hast sie ja schon angesprochen, Da haben wir schon ganz andere Spiele von ihr in Budapest gesehen. Ja, vor einigen Jahren, 2022, war sie alles überragend, als sie mit den Vipers die Champions League gewonnen hat. Aber diesmal war das insgesamt auch nicht ihr Wochenende. Dann nochmal mit einem technischen Fehler. Und davor habe ich gedacht, oh, das ist eine Situation, wo sie vielleicht auch zum Schlagwurf ansetzen kann und dann nochmal, ja, wieder den Ball weggeworfen. Also, wir gehen direkt zum Finale, weil ich finde, das Spiel um Platz 3 hat dann doch nicht so die große Bedeutung. Am Ende hat das Cezeme Bukarest mit 32-26 für sich entschieden, aber das Endspiel war wirklich super, weil es mitreißend war, weil es Führungswechsel gab, weil dann irgendwann der Außenseiter auf einmal deutlich in Führung lag. War für dich klar vor dem Spiel, nach dem, was du ja dann auch gestern gesehen hast, dass Metz eine reelle Chance hat?
Eine reelle Chance hat man immer beim Anwurf, denke ich mal. Aber ich habe schon damit gerechnet, dieses Halbfinale sei der Warnschuss für Gjör gewesen, wie knapp es im Endeffekt dann gegen Brest war und dass sie am Sonntag komplett anders auftreten. Und sie sind in der ersten Halbzeit oder in den ersten, na doch in der ersten Halbzeit sehr souverän aufgetreten. Aber Metz hat sie nie wegziehen lassen. Und da muss man auch sagen, das war genau wieder ein ähnlicher Punkt wie im Halbfinale, dass Gjör nicht die Klasse hatte, wie sie es sonst hatten. Also sie haben sonst die Turniere sehr souverän gestaltet. Ich erinnere nur an das Endspiel gegen Bietigheim 2024 und wie sie es auch letztes Jahr gegen Odense gemacht haben. Normalerweise, wenn sie ins Finale kommen, dann machen sie das souverän. Und es war alles andere als souverän. Man muss dann eben sagen, dass Metz unglaublich gut eingestellt war. Ich habe eben in der Vorschau gesagt, Emmanuel Manuel-Jonat hat dann so 20 Flipchart-Seiten mit irgendwelchen Dingen, die die Spielerinnen dann aufnehmen müssen. Dieses Mal hat er vielleicht nur 15 gehabt, aber die waren genau auf das, wie Gjör gespielt hat, wie man Gjör knacken kann. Und es war im Endeffekt das Spiel ihres Lebens, sage ich jetzt einfach mal so, von Sarah Buktit. Ich glaube, es waren 12 Tore am Ende. Und Gjör hat mit Ausnahme der vielleicht der absoluten Schlussphase in der zweiten Halbzeit überhaupt kein Land gesehen gegen Metz. Sie haben technische Fehler gemacht, sie haben teilweise auch überhart verteidigt, muss man ehrlich sagen. Und sie kamen nicht in den Rhythmus rein, den man sonst von Gjör kennt.
Dann ist natürlich die Frage, warum haben sie überhart verteidigt? Ich glaube, weil Metz einfach zu beweglich war für diese Defensive. Also im Prinzip eine Blaupause am Samstag, ja, was dann am Sonntag auch passiert ist, gegen diese massiven Innenblockspielerinnen, um beispielsweise Breistoll oder Dülfer, war Metz immer in der Lage, wie schon halt am Samstag gegen Bukarest, diese Spielerinnen in Bewegung zu bekommen und zu schnell zu sein. Und dann kamen viele Foulspielsituationen, es gab dann auch einige Zeitstrafen und was ich Emmanuel Manuel-Jonat hoch anrechne, ich habe im vergangenen Sommer in Viborg mit ihm lange zusammengesessen im Trainingslager von Metz und mich intensiv mit ihm unterhalten. Der hat natürlich dann gesagt, er versteht auch nicht, warum sie das irgendwie in Budapest nicht hinbekommen. Aber er hat auch was verändert. Er hat Buktit nicht in beiden Spielen 60 Minuten übers Feld gejagt. Und er hat auch mal seine Nummer 1 Torhüterin, Johanna Bunzen, zu einem gewissen Zeitpunkt von der Platte genommen. Nämlich Ende der ersten Hälfte. Dann kommt Nowotna rein und hält 2 von 3. Und plötzlich kommen die zu einem 3-0 Lauf und gehen mit einer Führung in die Pause. Was ja dann auch nochmal ganz neue Kräfte freisetzt.
Ja, also um die Geschichte von Bunzen fortzusetzen, sie kam dann in der Schlussphase oder sagen wir in den letzten 20 Minuten war sie wieder die entscheidende Spielerin. Sie hat sehr viele ganz wichtige Bälle. Die Anzahl der Paraden war deutlich niedriger als am Samstag, aber sie hat ganz viele wichtige Bälle gehalten. Und Buktit war es, die in den ersten 40 Minuten überhaupt nicht zu halten war. Also ich sag mal, du hast den Mittelblock angesprochen von Dülfer und von Breistoll. Sie haben immer irgendeinen Weg gefunden, dazwischen noch Buktit reinzubekommen. Sie holt entweder 7 Meter raus oder macht ein Tor. Und das war ein überragendes Spiel. Und sie hat absolut verdient auch den MVP-Award dann bekommen. Und dann muss man sehen, Metz führte dann mit 28-22. Und da dachte jeder, das Spiel sei gelaufen. Und dann kämpfte sich Gjör nochmal ran. Und dann hatten sie wirklich 8-9 starke Minuten und waren bis auf ein Tor ran, kassieren dann aber nach 2 technischen Fehlern 2 Tore. Und dann war im Endeffekt die Messe gelesen und Metz wirklich völlig überraschend, sensationell, erstmals im Finale und dann gleich die erste französische Mannschaft, die die Champions League der Frauen gewinnt.
Ja, nach wie vor ist das natürlich auch die Meldung überhaupt. Beide Wettbewerbe, ja, also die beiden großen, ich rede jetzt nicht vom Eurocup, aber die beiden großen Champions League und European League wurden damit von französischen Mannschaften gewonnen. Ich möchte aber auch nochmal die Abwehrleistung von Metz in den letzten Minuten hervorheben. Du hast dann nochmal dieses, ja, Comeback, also dieses gescheiterte Comeback jetzt gerade angesprochen von Gyor, aber was da eine Grassadi, ein Gombele oder auch eine Buktit ja nicht, weil sie ja größtenteils eben auf der Bank gesessen hat, also was die da gemacht haben in der Defensive, auch Lena Granvaux, die nicht dafür bekannt ist, eine tolle Abwehrspielerin zu sein, aber die haben alles auf der Platte gelassen, Energie, Herz, Emotionen, und das hat den Unterschied gemacht gegen dieses Star-Ensemble.
Auf jeden Fall. Also diese Defensivleistung wirklich in beiden Spielen, die sie gezeigt haben, die war unglaublich. Also man kennt das von spanischen und französischen Mannschaften. Immer das erste Ziel ist die Abwehr und dann erst den Angriff. Und wie Metz verteidigt hat und wie gesagt, wie sie dann auch auf einzelne Spielerinnen von Gyor super vorbereitet war, sei es auf Dion Hausherr oder auf die beiden Außen. Und sie haben wirklich die komplette Breite des Feldes super abgedeckt. Unglaublich beweglich, muss man sagen. Und da muss man sagen, was dann noch durchkam, das ging eben an Bunzen in der entscheidenden Phase. Und selbst als die Sache wirklich eng wurde, da haben sie mit zwei glücklichen Abwehraktionen eben technische Fehler aufbeschworen. Und das war dann im Endeffekt dann der Schlüssel zum Sieg.
Wir können übrigens gratulieren. Xenia Smits ist jetzt auch Champions-League-Siegerin.
Ja, ich habe kurz mit ihr geredet. Also nochmal kurz für alle Statistikfans. Es ist die 5. deutsche Champions-League-Siegerin. Grit Jurak, Anja Althaus, Nora Reich und Clara Woltering haben das geschafft. Und jetzt auch Xenia Smits. Die hat auf der Tribüne mitgefeiert oder mitgefiebert. Und dann ist sie, als die Mannschaft gewonnen hatte, aufs Feld, hat ihr Trikot mit der Nummer 22 angezogen und stand dann mit auf dem Podium, hat ihre Goldmedaille gewonnen und sagte mir nach dem Spiel nur so schön, es ist schon sehr seltsam, Champions-League-Sieger zu werden, wenn du nicht gespielt hast. Aber man muss eben bedenken, sie hat die komplette Gruppenphase, die 14 Spiele absolviert, vor allem in der Defensive natürlich. Dann hat sie ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Und ja, also Smits plus eins, sage ich jetzt mal etwas amüsant, haben dann eben auch ihre Goldmedaille und auf dem Podium gestanden und durften den Sieger feiern. Und sie hat ganz besonders, das muss man ja auch sagen, nach dem Spiel Johanna Bunzen geherzt. Sie haben sich in den Arm gelegen. Man muss ja zurückblicken, ungefähr auf August 2025. Da meldete Ludwigsburg Insolvenz an und beide mussten einen Verein suchen und beide sind im Metz untergekommen. Und wenn man jetzt sieht, was gerade Johanna Bunzen an dem Finalwochenende, aber auch Xenia Smits in der Gruppenphase gemacht hat, der Schritt war der richtige. Und jetzt geht sie eben als Champions-League-Siegerin, jetzt hat sie erstmal die Geburt vor sich und dann geht sie in Odense weiter mit Vio Leuchter. Mal gucken, sie hat gesagt, ich will wiederkommen.
Ja, und übrigens auch wieder mit Johanna Bunzen, denn die geht auch nach Odense. Und was ich noch erwähnen wollte, ich glaube, das war jetzt auch ein Spiel, ja, weil es auf diesem hohen Niveau war, wo man gemerkt hat, dass bei Gyor eine Offensivkreisläuferin von Weltklasseformat gefehlt hat. Also das war schon sehr, sehr augenscheinlich, weil eben die Sperren dann nicht so gehalten werden konnten gegen diese bewegliche Defensive von Metz. Und das ist eine famose Leistung gewesen. Was nimmst du mit? Was bleibt hängen aus diesem Wochenende in Budapest?
Da grätsche ich jetzt nochmal kurz rein. Die wird Gyor natürlich nächstes Jahr haben, weil wer geht nach Gyor? Sarah Buktit von Metz, die ihn jetzt gerade eingeschenkt hat und den 8. Champions League Titel versaut hat. Die spielt nächstes Jahr in Gyor eben. Und damit haben sie genau diese Position mehr als überragend besetzt. Ja, was bleibt hängen von Budapest? Es gab heute nach 2023 die Einstellung des Weltrekords für Zuschauer bei einem Frauenhandballspiel. Es war nämlich genau 20.022 im ausverkauften MBM Dome da. Was man auch noch sagen muss, es wurde erstmals die Youth Trophy gespielt. Ich habe alle Spiele verfolgt und die waren überragend. Also es waren drei ungarische Mannschaften und Bukarest dabei. Im Finale standen sich dann Debrecen und Bukarest gegenüber. Debrecen führte 7 Minuten vor Schluss mit 6 Toren. Bukarest gleicht mit dem Schlusspfiff aus. Es gibt Verlängerungen, da gewinnt dann Debrecen. Das war wirklich überragend und man muss sagen, die Ungarn können schon Handballturniere organisieren. Und dann gerade natürlich, wenn man dann heute sieht, dass Metz, die haben so ungefähr 400-500 Fans dabei gehabt, aber ich würde mal sagen, mindestens 16.000, 17.000 in dieser Arena waren für Gyor und die Stimmung war wieder überragend. Und man muss dann auch dazu sagen, die ungarischen Fans haben ihre Mannschaft trotz der Finalniederlage lange gefeiert und die Mannschaft hat sich wirklich bedankt bei den Zuschauern und Budapest 2026. War ein herausragendes Turnier.
Ja, schade. Ich wäre sehr gerne persönlich mit vor Ort dabei gewesen, aber ich war diesmal leider verhindert. Kann man nichts machen, ist auch nicht schlimm, beim nächsten Mal dann wieder. Ich habe jetzt eben gesagt, wir sprechen auch noch kurz über das, was in Köln passiert, aber ich weiß, du möchtest ja wieder als Party-Animal Nummer 1 gerne wieder in die Kneipe
zurück. Nein, ich habe Zeit. Ich habe alle Zeit der Welt. Du weißt, mein Flug ist um 5 Uhr irgendwas.
Ja, kein Problem. Also nehmen wir uns die paar Minuten noch. Es ist noch ein paar Tage hin und es ist dann der Abschluss einer, wie ich finde, hochinteressanten Handballsaison. Das, worauf wir dann alle warten, also der krönende Abschluss sozusagen nach dem Wochenende in Budapest, halt noch das in Köln. mit den Füchsen aus Berlin, mit dem SC Magdeburg im direkten deutschen Duell, mit Barcelona und mit Aalborg. Was hast du für Erwartungen so generell an das Wochenende in Köln?
Also ich habe aus ERF-Kreisen gehört, man wird dieses Jahr wieder die 20.000er-Marke knacken. Man hat irgendwie auch in die letzten Ecken noch irgendwelche Plätze reinbekommen, weil es tatsächlich das Ziel war, diese 20.022 von Budapest in Köln zu überbieten. Also man wird dann irgendwo bei 20.100 oder 20.400 sein. Und ich habe sehr große Erwartungen. Also ich glaube, die beiden Halbfinals, Aalborg-Barcelona und Magdeburg-Berlin, sind absolut offen. Da kann man nicht sagen, es gibt irgendeinen Favoriten. Und wenn beide Halbfinals schon offen sind, dann wird auch das Finale offen sein. Ich bin ja ein Freund von Zahlen, Daten und Fakten. Die gute Nachricht für Magdeburg und Füchse ist, es hat noch nie eine deutsche Mannschaft gegen eine internationale Mannschaft ein Finale in Köln verloren. Eine von beiden wird das Finale erreichen, entweder Berlin oder Magdeburg. Und die einzigen Finalniederlagen von deutschen Mannschaften waren 2014 von Kiel gegen Flensburg und 2025 von Berlin gegen Magdeburg. Das heißt, wenn das oben stimmt, dann wird auch eine deutsche Mannschaft am Sonntag diesen Pott nach oben reißen. Und ich bin wirklich gespannt. Also auch nach den Ergebnissen der Bundesliga und dem Verlauf der Saison kannst du nicht sagen, dass Magdeburg der Super-Duper-Favorit ist. Sie gehen natürlich als Bundesligameister mit da rein, aber das hat, das wissen wir alle, in Köln auch nicht viel zu sagen, weil da kann alles passieren. Und ja, deswegen, also ich erwarte ein Riesenturnier nächstes Wochenende. Und ja, noch ein paar Zahlen gefällig, soll ich?
Ja, sehr gerne. Ich höre dir gerne zu.
Also, wenn Juri Knorr mit Aalborg gewinnt, ist es der dritte deutsche Spieler, der mit einer nicht-deutschen Mannschaft die Champions League gewinnt. Nach, und jetzt kommen nämlich die interessanten Fakten, 2000 Christian Schwarzer mit Barcelona und 2016 Tobi Reichmann mit Kielce. Magdeburg, wenn sie gewinnen, haben sie tatsächlich in 4 Jahren 3-mal die Champions League gewonnen. Das hat noch nie eine deutsche Mannschaft in diesem Zeitraum geschafft. Die einzigen, die es mal geschafft haben, war Barcelona. Die haben bekanntlich 5-mal in Serie gewonnen und das Ganze dann auch nochmal in Köln. 21, 22, 24. Aalborg könnte der erste dänische Champions League-Sieger überhaupt werden. Da sind wir bei den Frauen. Metz ist die erste französische Mannschaft. Es kann der erste Däne als Trainer die Champions League gewinnen. Und Matthias Gitzel, um den sich ja sehr, sehr viel drehen wird in Köln, ist jetzt schon Torschützenkönig. Er hat schon den Torschützenrekord einer Saison von Mikkel Hansen gebrochen. Der hat 141, er hat schon 144 und ein Titel fehlt ihm noch. Und das ist ausgerechnet die Champions League. Dann hätte er alle gewonnen, dann könnte er abtreten, aber der wird noch 10 Jahre spielen. Und so gibt's ganz viele Sachen. Aito Arinho, wenn er mit den Füchsen das Turnier gewinnt, dann hat er seinen 6. Champions-League-Titel und ist dann auf einer Stufe mit so Leuten wie David Barufet, Xavi O'Callaghan oder Thomas Svensson. Weiß man auch nicht so unbedingt, aber er hat eben mit Barca 5-mal in Köln gewonnen. Und deswegen, alle diese Zahlen, Daten und Fakten sind natürlich Schall und Rauch, wenn am Samstag um 15 Uhr das erste Halbfinale angeworfen wird, weil dann wird alles eh anders laufen, als jeder es vorhergesagt hat. Und deswegen, ich bin dieses Jahr richtig gespannt auf Köln.
Dann würde ich gerne nochmal bei beiden Halbfinals jeweils 1-2 Fragen stellen. Und zwar beim ersten Magdeburg gegen die Füchse. Wird der Schlüssel zum Sieg für Magdeburg sein, das Tempo selber zu bestimmen? Und wird für die Füchse der Schlüssel sein, dass sie auch wieder eine sehr gute Torhüterleistung haben von Dejan Milosavljev höchstwahrscheinlich. Der wird ja beginnen, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus und lasse Ludwig dann wieder auf der Bank sitzen. Aber ist das das alles Entscheidende? Wer das Tempo bestimmen wird des Spiels?
Also ich sag mal, beide werden ein irres Tempo gehen. Das war so ein Halbfinale, wo ich sage, das geht nachher 40, 38 oder irgendwie so aus. Wir werden unglaublich viele Tore sehen. Wir werden einen Gisli Christiansson und einen Omar Ingi Magnusson sehen, die für die Magdeburger sehr viele Akzente setzen. Natürlich Gitzel und in seinem letzten Spiel für die Füchse dann Lasse Andersson, die werden auf der anderen Seite die Akzente setzen. Ich glaube fast, die Abwehr spielt da keine so große Rolle. Es geht eben um dieses Umschaltspiel. Tor kassiert und sofort wieder nach vorne. Das wird die Sache sein. Aber ich gebe dir absolut recht, Hernandez gegen Milosavljev ist natürlich ein Torhüter-Duell der Extraklasse. Und ich glaube irgendwie, Milosavljev hat den Titel gewonnen mit WADA damals 2019 in Köln. Aber Hernandez ist irgendwie einer, der blüht dann richtig auf, wenn es um alles geht. Und der, wenn der die Halle betritt in Köln, der wird auf 180 sein. Und deswegen, ich denke, da werden einige taktische Finessen von Krikau und von Benno Wiegert dann die entscheidenden Punkte setzen. Wir erinnern uns an das letzte Jahr, als Wiegert 5 Sekunden oder 8 Sekunden vor Schluss diese Auszeit hatte, 17 Spielzüge noch ansagte und am Ende sagte, wer den Ball wirft, und das war dann Tim Hornke. So kann es natürlich auch sein. Aber ich denke, es wird ein absolut offener Schlagabtausch, in dem dann die Reihe entscheidet, die, so dumm sich's anhört, am Ende das 40. oder 42. Tor macht.
Ich halte dagegen und sage, Magdeburg möchte gar nicht so schnell spielen. Die wollen ihr Tempo unbedingt durchdrücken, also logischerweise beide Mannschaften. Aber ich finde schon, dass sich der Spielstil der beiden Teams ein bisschen unterscheidet. Ich weiß aber genau, was du meinst, wenn du sagst, die laufen. Magdeburg kann natürlich auch laufen, das ist ja gar nicht das Thema, insbesondere aus der Defensive heraus, aber trotzdem. Und im zweiten Halbfinale, Barcelona gegen Aalborg, glaube ich, muss Niklas Landin mal halten wie vor ein paar Jahren noch. Dann haben die eine Chance, sonst nicht.
Wenn man aber gesehen hat, wie Niklas Landin in zum Beispiel den Viertelfinals gehalten hat und auch in einigen wirklich guten Spielen in der Vorrunde, Alter schützt vor Gegentoren, sage ich in dem Fall mal, und der ist immer noch heiß. Natürlich, es geht zwischen diesen beiden dänischen Torhütern, Emil Nielsen und Niklas Landin, darum, wer im Endeffekt die bessere Quote hat. Von der Spielanlage her sehe ich Aalborg ein kleines bisschen favorisiert, aber eben diese Erfahrung, die Barcelona hat, und sie haben im Hinterkopf, sie haben zweimal gegen Aalborg im Finale gespielt, einmal richtig deutlich und einmal ganz knapp. Sie haben immer gewonnen in Köln gegen Aalborg, also diese klassische Erfahrung, wir wissen genau, was in Köln passiert, die hat Barcelona. Aber dennoch würde ich sagen, irgendwie im Gefühl, dass einer wie Thomas Arnoldsen gemeinsam mit Mats Hoxer und Juri Knorr dieses Spiel rocken kann. Und da gebe ich dir recht, in diesem Spiel ist noch wichtiger als im anderen Halbfinale die Torwartleistung. Und ja, Emil Nielsen wird sich natürlich mit dem Champions-League-Titel aus Barcelona verabschieden. Der geht ja nach Westbrem. Und du hast eben Dicker Mem auf der einen Seite und dann dieses Aalborg-Trio auf der anderen Seite. Das wird hochspannend.
Du darfst mir jetzt nur den Verein nennen. Keine weitere Erklärung, Björn. Wer gewinnt den Titel?
Magdeburg.
Okay, ja, es tut mir leid für alle Fans des SC Magdeburg. Ihr könnt euch das leider abschminken, ja. Ihr hört euch gerne nochmal die Vorschau zum Champions League Final Four der Frauen der vergangenen Woche an. Da haben wir ja auch gehört.
Oh, Metz, nein.
Oh, das wird schwer, oh, das wird schwer. Es tut mir sehr leid. Björn, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja.
Die richtige Antwort wäre dann Aalborg oder Barcelona gewesen. Nein, an alle Magdeburg-Fans, an alle Füchse-Fans, ihr wisst, meine Vorhersagen sind so falsch wie die Wettervorhersage für Kathmandu. Also ich hoffe auf ein richtig geiles Turnier.
Da bin ich mir sicher, dass wir das geboten bekommen. Das ist in Köln eigentlich eine absolute Garantie. Nochmal, danke für deine Zeit, hab einen guten Rückflug und wir machen noch eine letzte Pause und dann gibt's noch ein längeres Gespräch zum Thema Jugendhandball in der Domstadt. Jetzt kommen wir abschließend in dieser Sendung zu meinem letzten Gast und er ist in Köln unterwegs. Er war schon mal mit dabei hier in der Sendung. Er arbeitet im Ehrenamt und zwar so umtriebig, dass dieser Verein wächst. Also ist es eigentlich ein Verein? Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Es ist Eike Weinberg von der JSG Köln. Hallo Eike.
Hallo Sascha.
Ich freue mich, dass du dabei bist und mir berichten kannst von vielen positiven Dingen, die sich bei euch getan haben. Was hat sich denn so getan in den vergangenen Jahren, seit du das letzte Mal hier mit dabei gewesen bist? Vielleicht kannst du uns mal eine kurze Zusammenfassung geben.
Gerne. Ich muss gerade überlegen, wann ich bei dir war, wie lange das schon her ist. Aber wahrscheinlich hat sich seitdem wirklich einiges getan. Ich glaube, damals hatten wir so die Vision, 2028 in die Jugendbundesliga aufzusteigen. Das haben wir in diesem Jahr mit der A- und B-Jugend tatsächlich geschafft. Wir haben uns also sowohl für die A-Jugend, für die zweite Liga, als auch für die B-Jugend das zweite Mal in Folge für die Bundesliga qualifiziert. Wir wachsen stetig. Wir haben großen Zulauf an Kindern und Jugendlichen, die sich in Köln für den Handball interessieren, was uns natürlich extrem freut, auch wenn das jetzt nicht zwingend was für den Leistungsbereich ist, aber unsere Hauptaufgabe, die wir neben dem Leistungshandball haben, ist ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung, um einfach den Sport in der Stadt bekannter zu machen. Und dann per heute können wir verkünden, dass Jörg Bormann, der bis jetzige Akademieleiter des VfL Gummersbach, zu JSG Handball Köln wechselt und bei uns die Position des sportlichen Leiters und auch gleichzeitig mit Dustin Töne gemeinsam den Trainerposten der U17-Bundesligamannschaft übernimmt.
Das sind wirklich tolle Nachrichten. Kurz nochmal zur Einordnung. Du bist zu Gast gewesen in Episode 401 im Februar 2025. Also es ist ein bisschen was an Zeit vergangen. Und zuletzt habe ich da auch wieder was mitbekommen, was diese Cologne Handball Days angeht. Was ist das genau für eine Veranstaltung, bevor wir gleich auch auf diese Personalie Jörg Bormann eingehen, zu der ich euch nur herzlich gratulieren kann. Ich habe Jörg auch schon persönlich kennenlernen dürfen und bin absolut begeistert davon, wie er über Handball denkt und wie er über Talentförderung denkt. Aber was sind die Cologne Handball Days? Wie oft finden die statt? Und das ist größer geworden, ne?
Auf jeden Fall, genau. Also der Cologne Handball Day ist initiiert worden von dem Longerich SC, unserem Stammverein. Wir haben dort mit unserer B-Jugend ein Spiel auch gegen Gummersbach ausgerichtet. Ziel war einfach, die dritte Liga einmal ins Schaufenster zu stellen, in der der Longerich SC spielt, in einer angepassten oder angemessenen Atmosphäre und mit ordentlichen Rahmenbedingungen und nicht in einer, ich nenne es jetzt mal klassische Schulhalle. Dafür wurde dann die Motorworld Arena gemietet in Köln, die fast um die 1400 Zuschauer war, restlos ausverkauft, eine super Stimmung. Longerich hat das Derby gegen Interaktiv gewonnen, haben sich jetzt für den DHB-Pokal qualifiziert. Also man kann sagen, eine rundum gelungene Veranstaltung, hat wirklich für Begeisterung gesorgt, ein Handball in Köln. Und wir wollen unbedingt das wiederholen, brauchen dafür natürlich aber auch wiederum die Stadt, die dann vielleicht ein bisschen mitspielt. Auch Thema Heimproblematik hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon in Köln, dass wir die Lanxess-Arena haben, aber ansonsten danach nicht viel kommt. Ja, aber das war eine super Veranstaltung. Wir wollen es gerne in der nächsten Saison nochmal ausrichten, gerne auch häufiger. Da sind wir gerade in Gesprächen und schauen, wie oft wir das dann umsetzen können.
Kann man nicht oft genug machen. Du hast aber gerade gesagt, es hängt natürlich auch davon ab, was die Stadt Köln beispielsweise anbietet. Und ja, wir haben beim letzten Mal über diese Hallenthematik gesprochen. Und es ist ja irgendwie schon kurios, Eike, dass wir immer von der Handballhauptstadt Köln sprechen, weil da die Final Fours stattfinden, weil da Turniere stattfinden, weil da Endspiele von Turnieren stattfinden. Aber du hast es gerade gesagt. Ja, Lanxess Arena, schön und gut, aber danach kommt nichts. Tut sich denn in die Richtung überhaupt was oder ist das aktuell eher aussichtslos?
Wenn ich ganz ehrlich bin, eher aussichtslos. Wir haben mit privaten Mitteln, also da hatte die Stadt jetzt nichts mit zu tun, die Motorworld Arena dann gemietet klassischerweise, beziehungsweise der Longerich SC. Da waren dann der Geschäftsführer Chris Stark und seine Kollegin, die Verena, auch wirklich untriebig und haben da wirklich ein super Event auf die Beine gestellt. Aber ansonsten wird in Köln gerade die Radrennbahn umgebaut. Die soll allerdings wohl nicht für den Handball freigegeben werden, sondern eher nur für Volleyball und Basketball. Von daher schaut der Handball dort wahrscheinlich, wir haben noch nicht die endgültige Rückmeldung, aber in die Röhre. Viel passiert da nicht. Wir sind da dran, also mit unserer Organisation, der JSG und den Stammvereinen, vielleicht eine eigene Trainingshalle zu bauen, damit wir zumindest das Nadelöhr der fehlenden Trainingszeiten lösen können und unseren Kindern und Jugendlichen mehr Trainingszeiten anbieten können. Aber eine Halle, ich sag mal, mit einer Kapazität von 1500 bis 2000 Zuschauern, was ja realistisch ist, die wir füllen würden, da tut sich jetzt erstmal nichts.
Wie stark seid ihr denn gerade im Wachstum? Weil jetzt sind gut anderthalb Jahre vergangen, seitdem wir miteinander gesprochen haben. Wächst dieser Verein noch? Bekommt ihr den Zuspruch auch an Kindern und Jugendlichen, den ihr braucht, um ja stabiler zu werden?
Absolut. Also wir haben einen Aufnahmestopp. Das Thema, was ich eben meinte, mit den fehlenden Trainingszeiten. Wir können aktuell gar nicht die Kinder mehr aufnehmen, weil wir wirklich keine Kinder mehr in die Halle lassen können. Wir trainieren zum Teil mit 30 Kindern auf einer Hallenhälfte, weil wir ja nicht mehr Zeiten bekommen. Wir kriegen extrem viele Anfragen. Unsere Stammvereine im Kinderhandball leisten die wirklich Überragendes. Handball lebt in Köln tatsächlich. Wir könnten noch viel schneller wachsen, wenn wir halt die Kinder bewegen könnten. Es gibt die Grundschulliga, die gegründet worden ist, auch auf Anlass von Longericher SC, wo die Grundschulen quasi gegeneinander eine eigene Liga haben und gegeneinander spielen. Also auch das ist ein super spannendes Projekt und da passiert extrem viel. Wir könnten noch viel mehr und noch viel schneller wachsen.
Also Aufnahmestopp, das ist natürlich schon eine harte Nummer. Frustriert dich das manchmal ein bisschen?
100%. Also das ist ja eigentlich das Schlimmste, dass man Kindern im Kita Alter, wir machen Bewegungs-AGs in ganz vielen Kitas, dass man dort Kinder zur Bewegung gewinnt, Spaß an Bewegung vermittelt. Die entscheiden sich dann sogar für den Handball, was nicht mal primär unser erstes Ziel ist, sondern einfach nur, dass die in Bewegung kommen. Und dann möchten sie aber Handball spielen und dann müssen wir ihnen fast sagen, bitte geh in die umliegenden Vereine, vielleicht außerhalb von Köln. Das ist natürlich Worst-Case-Szenario, würde ich sagen.
Das ist tatsächlich wirklich bitter, aber das Positive ist ja, dass ihr anscheinend ein so großes Interesse geschaffen habt, dass es zu diesem Aufnahmestopp gekommen ist, weil es hätte ja auch sein können, dass eure Bestrebungen toll sind, aber am Ende keine Früchte tragen und das kann man ja nur wirklich nicht behaupten.
Nee, total. Also das wirkt tatsächlich und wir bekommen auch super schöne Rückmeldungen, dass der Handball in Köln tatsächlich ja so eine zweite Renaissance erlebt. Das freut uns total. Man muss da natürlich so ein bisschen unterscheiden zwischen dem Leistungsbereich und dem Breitensportbereich. Aber gerade so im Breitensportbereich ist es extrem schön zu sehen, wie sehr auch Handball inzwischen wieder an den Grundschulen durch die Grundschulliga gelebt wird, in den Kitas Thema wird, wie sich Menschen oder Organisationen generell wieder mit dem Sport mehr auseinandersetzen. Also das funktioniert und das freut uns natürlich auch.
Auf welcher Ebene funktioniert denn euer Projekt, eure Idee genauso, wie ihr euch das vorgestellt habt?
In allererster Linie auf jeden Fall in der Zusammenführung der Vereine, um Leistungshandball in Köln anbieten zu können. Das war ja damals unser Ansinn, dass sie nicht mehr rausgehen müssen zu den Nachwuchsleistungszentren im Umkreis, sei es jetzt Dormagen oder Gummersbach, um ihren Sport auch auf Leistungsniveau spielen zu können. Das funktioniert zu 100%. Wir haben Leistungsbedingungen geschaffen. Wir können den Kindern jetzt Bundesliga im Jugendbereich anbieten. Wir kriegen ganz viele Bewerbungen von Spielern außerhalb, die gerne in Köln spielen möchten, weil wir auch wirklich ein spannendes Spiel- und Trainingskonzept, glaube ich, haben. Und das geht gerade total auf, was natürlich uns dann auch möglich macht, Leute wie den Jörg Bormann für die JSG zu begeistern, wenn man mal überlegt, dass wir vor 3 oder 4 Jahren angefangen haben damit und dass sich jetzt so ein Mann dann entscheidet, für uns zu arbeiten, das sagt dann ja auch schon viel aus und freut uns extrem.
Ja, das spricht für sich und Jörg Bormann ist natürlich auch nicht irgendein Name in der Handball-Nachwuchsarbeit in Deutschland. Also das ist schon jemand, ja, wenn der sagt, okay, das ist das Richtige für mich, dann muss man schon echt gut sein in dem, was man macht. Und deswegen kann ich euch dazu nur gratulieren. Wie gesagt, ich habe ihn mal persönlich kennenlernen dürfen und lange mit ihm auch gesprochen. Und als dann klar war, ja, da tut sich vielleicht was, Jörg stünde eventuell zur Verfügung, wie sehr habt ihr dann irgendwie ihm auch die Pistole auf die Brust gedrückt und gesagt, komm, das ist genau der Mann, den wir haben wollen, jetzt müssen wir mit ihm sprechen und der bringt uns natürlich auch weiter und er hat ja auch ein großes Netzwerk, darf man auch nicht unterschätzen.
Genau, total. Also Pistole haben wir gar nicht auf die Brust gedrückt, ehrlich gesagt. Wir haben erstmal ganz entspannte und wirklich tolle Gespräche geführt, wo es gar nicht um eine Tätigkeit ging, um gar nicht um irgendein Projekt ging, sondern wirklich um Handball. Wie sieht er den Handball, insbesondere den Jugendhandball? Wie sehen wir den Handball? Wie würden wir gerne Handball lehren und trainieren und spielen? Und dadurch hat man sich dann irgendwie so hochgeschaukelt und hat gemerkt, okay, das ist auch keiner, der den Handball durch die ganz klassische alte Schule denkt, sondern auch andere Wege geht. Dafür sind wir ja auch ein bisschen bekannt für den Kölschen Weg. Und dann wurde relativ schnell klar, dass da ähnliche Philosophien aufeinandertreffen. Und dann hat das bei uns natürlich ein kleines Feuerchen entfacht und bei Jörg auch. Und dann brauchten wir nur noch die Rahmenbedingungen zu besprechen. Und dann war uns relativ schnell klar, okay, das müssen wir eigentlich machen.
Was versprecht ihr euch denn davon? Also ihr werdet ja irgendwelche Gedanken haben, was euch Jörg liefern und bringen kann. Wie sieht denn die gemeinsame Philosophie für die hoffentlich nächsten Jahre dann aus?
Ja, wir hoffen uns insbesondere, dass uns Jörg auf eine neue Ebene hebt. Jörg ist sehr professionell, bringt extrem viel Erfahrung mit und ich glaube, das ist etwas, was uns insbesondere aktuell sehr, sehr gut zu Gesicht steht. Er denkt Handball ähnlich. Bei ihm fallen keine Kinder oder Jugendlichen aus dem Raster, die vielleicht noch nicht 2 Meter groß sind und 80, 90 Kilo wiegen, sondern er sieht in vielen Talenten auch etwas Besonderes. Und so denken wir ja auch. Wir möchten Jugendlichen und Handballzockern auch eine Chance geben, ihr Spiel auf die Platte zu bringen. Und So wie du auch schon sagst, Jörg hat ein sehr, sehr großes Netzwerk. Wir hoffen, dass er unsere Trainer besser macht. Wir haben ganz viele junge Trainer, die extrem von ihm profitieren können, von seiner Erfahrung. Er wird sie alle weiterbilden, alle besser machen können. Und Jörg wird sicherlich auch nochmal die ein oder andere nützliche Quelle haben, wenn es darum geht, vielleicht Kinder zu gewinnen, neue Kinder zu rekrutieren, vielleicht auch aus anderen Bezirken nochmal Kinder für den Handballsport zu motivieren. Wir wollen es weiter mit Kölnern Kindern machen, also insbesondere auf unsere 36.000 Grundschüler wollen wir setzen, dass wir die Kölner Kinder ausbilden. Aber ich bin mir auch sicher, Jörg hat auch ein sehr, sehr gutes Auge für die umliegenden Vereine, um zu schauen, welche Talente man vielleicht noch sinnvoll ergänzen kann.
Lass uns nochmal über das Sportliche ganz konkret sprechen. Du hast jetzt ja über die erfolgreiche Qualifikation für die A- und B-Jugend-Bundesliga gesprochen. Wie habt ihr euch denn da generell geschlagen? Also ist dann jetzt auch die Entwicklung an einem Punkt, wo ihr denkt, okay, das ist erstmal für uns das Level, was wir erreichen können? Oder seid ihr der Meinung, das kann noch höher gehen, dass man vielleicht auch irgendwie mal ja um Titel mitspielt? Also wenn man nach Süddeutschland guckt, ja, da gibt es ja auch so einen Verein, der in der Nähe von Stuttgart unterwegs ist, haben wir auch hier bei Kreisab schon drüber gesprochen, die das sehr, sehr erfolgreich machen. Vielleicht traut ihr euch auch eine ähnliche Rolle zu, also eventuell auch mal um eine deutsche Meisterschaft mitzuspielen, oder ist das noch zu weit weg?
Ja, also größten Respekt an Jano. Ich glaube, den Verein meinst du ja, die leisten überragende Arbeit und sind uns auf jeden Fall auch noch ein paar Schritte voraus. Aber natürlich schielen wir so ein bisschen in die Richtung, das wäre ja auch Quatsch, wenn nicht. Wir sagen aber auch ganz bewusst, wir haben kein Zeitlimit, wir haben keinen Stress. Wir wollen es nachhaltig machen und vor allem auch mit den Kindern und Jugendlichen hier aus dieser Stadt und da uns jetzt nicht irgendwie aus anderen Nachwuchsleistungszentren bedienen oder uns irgendwoher tolle Talente herholen, die hier gar nicht herkommen. Von daher wird der Weg wahrscheinlich etwas länger gehen. Jano macht es super, machen hervorragende Arbeit. Und ich glaube schon auch, dass wir mit den jetzigen Zielen, die wir erreicht haben, wirklich sehr, sehr gut dastehen. Aber wir wollen auch keine Eintagsfliege bleiben. Also wir wollen das Level halten. Wir wollen im Idealfall uns durch die Liga direkt wieder neu qualifizieren für die nächste Saison und da ein gewisses Niveau erreichen, was du konstant jedes Jahr abrufen kannst, weil die Bedingungen die gleichen bleiben, weil die Abläufe die gleichen bleiben. Und da wird uns Jörg, glaube ich, wirklich sehr, sehr helfen, um das zu erreichen.
Das klingt alles sehr, sehr vielversprechend. Ich habe ja eben Cologne Handball Days gesagt, ja, und du hast dann gesagt Cologne Handball Day. Weißt du, warum ich das gesagt habe? Weil es so wirkt, als wären es mehrere Tage gewesen. Also da war sehr, sehr viel los bei Social Media, habe das sehr gut begleitet. Also eure Außenwirkung ist anscheinend, zumindest in meine Richtung, extrem positiv und hat sehr, sehr gut funktioniert. Was könnt ihr in dem Bereich vielleicht noch tun? Könnt ihr da noch mehr machen? Also kann man noch mehr machen? Ich habe ja eben gefragt, ne? Also wie sieht das aus mit dem nächsten Cologne Handball Day? Was ist da zu erwarten? Du hast gesagt, da muss man mit der Stadt natürlich auch viel drüber sprechen. Das kostet ja auch Geld, diese Motor World zu mieten. Das ist ja auch nicht so, dass das Geld vom Himmel fällt, wenn man das macht. Alles auch nachvollziehbar, wenn man das nur einmal im Jahr machen kann oder vielleicht zweimal im Jahr und häufiger geht's nicht. Aber sind es nicht gerade auch diese Veranstaltungen, die genau die Aufmerksamkeit erzielen, die ihr braucht? Weil, also ich kann das nur für mich persönlich sagen, es wirkte auf mich extrem professionell, es wirkte so, als wäre da jeder, der da ist, irgendwie mit sehr viel Spaß unterwegs, sowohl von euch vom Vereinsseite aus, als auch diejenigen, die als Zuschauer da gewesen sind, ist eigentlich perfekt. Also wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich auch vorbeigekommen, weil ich glaube, dass es eine fantastische Veranstaltung ist.
Genau, also du sagst, es waren tatsächlich, also der offizielle Name war Cologne Handball Day. Es war tatsächlich dann auch ein großer Tag. Allerdings war an dem Tag vorher schon riesen viel Action mit den Grundschulligen, die dort gespielt haben. Also da war so der Tag der Grundschulliga. Und das war ja keine Abendveranstaltung nur, sondern es ging dann über den ganzen Tag dann selber mit Vorspielen und so weiter. Aber grundsätzlich stimme ich dir absolut zu. Also ich glaube, wir haben, was die Außenwirkung betrifft, wirklich sehr, sehr viel Arbeit investiert, die sich auch lohnt. Und so Aktionen oder Events wie dieser Cologne Handball Day oder auch beispielsweise letztes Jahr oder der auch dieses Jahr stattfindende AOK Cup mit den Teilnehmern wie THW Kiel, Füchse Berlin etc., die dann nach Köln kommen, das wäre vor Jahren undenkbar gewesen. Und das hilft uns enorm, in dieser Stadt auch eine Position zu finden als Sportart. Und wir betreiben diese Events auch nicht kommerziell. Also wir wollen einfach nur schauen, dass wir diese Events ausrichten können. Nicht um damit Geld zu verdienen, um das wieder in den Sport zu reinvestieren, sondern einfach um zu schauen, wie können wir diese Sportart besser platzieren. Aber der nächste Schritt muss natürlich sein, dass du diesen großen Aufwand, den du betreibst, dass du damit dann wieder vielleicht monetär arbeiten kannst, um das dann wiederum in neue oder in bessere Trainer zu stecken, in vielleicht mal eine eigene Halle zu bauen, zu stecken. Also um das Geld, was man dann vielleicht gewinnt und ja quasi durch so Events dann zur Verfügung gestellt bekommt, dass man das dann wieder reinvestieren kann. Das wird auf jeden Fall der nächste Schritt sein.
Jetzt ist es ja so, du machst das selber im Ehrenamt. Ja, das heißt, du lebst davon nicht und du wirst das vielleicht auch nicht die nächsten 20 Jahre noch machen. So ehrlich muss man ja auch sein. Aber wenn der Zeitpunkt kommt, wo du vielleicht mal sagst, okay, ich mache was anderes. Mit welchem Ergebnis, sei es eine neue Halle wurde gebaut oder man hat mal einen Titel in der A- oder B-Jugend-Bundesliga gewonnen, wärst du zufrieden, wenn du dieses Projekt verlässt?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe letztes Jahr einen kleinen Jungen bekommen, von daher deine Aussage mit 20 Jahren noch machen vielleicht schon, weil wenn der sich für Handball begeistert und Linkshänder wird und der kommende Nationalspieler wird, dann bleibe ich auf jeden Fall noch ein bisschen dabei. Aber ja, also ich freue mich am meisten, wenn wir es geschafft haben, den Handball in alle Bezirke zu bringen, auch in die Brennpunktbezirke von Köln, wovon es ja einige gibt. Wenn wir es geschafft haben, ein Handball-Mekka zu schaffen und vor allem, wenn wir es geschafft haben, dass Köln den Handball ganzheitlich betrachtet und nicht mehr in den einzelnen Bezirken, Fädeln oder Vereinen, sondern dass es heißt, Handball Köln entwickelt sich in die richtige Richtung, vielleicht auch als ein großer Verein mit Richtung professioneller zweiter Liga im Seniorenbereich, im Jugendbereich, in der Bundesliga. Und dann wäre ich sehr, sehr zufrieden auf jeden Fall.
20 Jahre da, also für deinen Kleinen, da musst du dich natürlich noch ein bisschen gedulden, aber als Linkshänder kann man den ja schon erziehen, wenn man gut ist.
Ja, ich gebe mir Mühe. Bisher sieht es aber so aus, als wenn es ein Rechtshänder wird, aber das soll ja kein Hindernis sein. Aber mal schauen, wo die Reise noch hingeht.
Ja, einfach so einen Knollkordel kaufen und dann die rechte Hand hinter den Rücken binden, dann funktioniert das schon. Nee, Spaß beiseite. Eike, erstmal danke, dass du mir nochmal zur Verfügung gestanden hast. Ich finde, das ist, wie gesagt, eine sehr gute Nachricht mit Jörg Bormann als neuem Verantwortlichen bei euch, mit seinem Netzwerk, mit seiner Expertise, mit seiner Erfahrung und wünsche eurem Projekt auch weiterhin alles Gute und drücke die Daumen, dass es vielleicht mal so funktioniert wie bei Jano Filde. Also wer diese Folge auch gerne nochmal hören will, der kann das tun. Die haben es wirklich ja geschafft, da um Stuttgart herum in einem Vorort das aufzubauen, was vielleicht in Köln eines Tages auch auf diesem Level funktionieren kann. Mal gucken. Und falls ihr denkt, ja, genau solche Gespräche, die interessieren mich, die möchte ich in Zukunft auch hören, dann schaut doch einfach vorbei auf patreon.com/kreisab. Da könnt ihr dieses Format genauso unterstützen wie per PayPal. Und da könnt ihr in die Shownotes zur Sendung schauen oder auf kreisab.de. Da gibt es dann auch einen passenden Link dazu. Und ihr unterstützt uns auch, wenn ihr uns folgt auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber auch bei Instagram. Ich bin da derzeit nicht so aktiv. Es ist einfach viel zu tun. Bitte seht es mir nach. Aber trotzdem, jeder Follower ist natürlich sehr, sehr gut. Und dann haben wir in dieser Saison noch eine Sendung in einer Woche. Ich weiß nicht genau, ob sie dann auch am Montag erscheinen wird, aber sie wird erscheinen mit sehr viel Inhalt zum Champions League Final vor der Männer. Das ist ja logisch. Holen die Füchse oder Magdeburg vielleicht den Titel? Wer von den beiden Deutschen schafft es überhaupt ins Finale? Und so weiter und so fort. Es gibt immer genug Themen, über die wir sprechen werden. Und so wird das auch in der nächsten Folge der Fall sein. Danke für eure Zeit heute und bis zum Saisonabschluss. Tschüss.